Ja, ich darf euch begrüßen und vielleicht stehen wir noch mal kurz auf und beten noch, dass Gott uns segnet. Herr Jesus, wir wollen in dein Wort schauen, wie du Gemeinde baust, wie du Gemeinde gebaut hast. Und wir wollen lernen von dir, wir wollen deine Perspektive auf unser Leben bekommen. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, dass gerade dieser Text heute, dass der uns da weiterhilft und uns die Augen öffnet für die Wunder in deinem Wort und auch für die erstaunliche und ja, so ungewohnte Perspektive, die du auf unser Leben hast. Hilf uns dabei, segne uns. Amen. Johnny Erickson Tada war 17 Jahre alt, schon viele Jahre her, als das passiert ist, aber sie war 17 Jahre alt, ein sportliches, junges Mädchen, die gerne ja, geritten ist auf Pferden, Tennis gespielt hat und auch andere Arten, sehr viel geschwommen ist. Und sie macht einen dummen Fehler, und zwar macht sie einen Kopfsprung, einen Hechter, ins Wasser, in ein unbekanntes Gewässer und verletzt sich so, dass sie am Ende, vereinfacht gesagt, querschnittsgelähmt im Rollstuhl landet. Und hier sind so Bilder von ihr, mal wo sie ganz jung ist noch, dann einmal rechts hier, wo sie ein bisschen älter ist, ein bisschen aktueller. Sie ist jetzt schon, ja, müsste so 70 Jahre irgendwie so sein. Sie ist jetzt gefesselt an einen Rollstuhl. Gerade am Anfang war es besonders schwer für sie, weil sie nicht mal fähig war, ein Buch zu lesen. Sie wollte die Bibel lesen, aber sie konnte nicht, weil sie die Blätter der Bibel nicht umblättern konnte. Sie hat dann etwas in den Mund genommen, so ein Stöckchen, und hat dann die Bibel, die vor ihr lag, immer so mit so einem Stöckchen umblättern müssen. Für ein junges Mädchen ein unvorstellbar schreckliches Schicksal. Aber nicht nur das, dass sie an den Rollstuhl gefesselt ist, dass ihr sozusagen die Freuden zum Beispiel des Mutterseins für immer versagt bleiben, dass eine richtige Familie zu gründen niemals bei ihr sein wird. Und das ist für eine 17-Jährige ein großer Wunsch, dass all ihre sportlichen Träume und all das, was sie so gerne getan hat, nicht mehr machbar ist. Zusätzlich kommen chronische Schmerzen. Also Schmerzen, die immer da sind, und Schmerzen, die durch nichts weggehen, die man nur durch irgendwelche Medikamente betäuben kann oder sowas, aber was auch keine Lösung ist, wie so ein Junkie den ganzen Tag. Und mit diesen chronischen Schmerzen, solche chronischen Schmerzen führen oft zu Depressionen, zu Schwermut. Und ich meine, wir sind zwar alle Christen, aber oft haben wir Christen das Problem, wir kommen dann immer mit so frommen Sprüchen, dass man eben alles aus Gottes Hand annehmen müsste. Und man, natürlich stimmt das, man muss alles aus Gottes Hand annehmen. Auf jeden Fall, aber wir sind nur Menschen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir können nicht so viel tragen. Wenn es zu schwer wird, dann zerbrechen wir. Jeder von uns zerbricht dann. Und derjenige, der glaubt, dass es bei ihm nicht so ist, der hat es nur noch nicht erlebt. Das wird irgendwann mal der Tag kommen, wo er an seine Grenzen kommen wird und wo er merken wird, ich bin am Zerbrechen, wenn mich nicht jemand hält und wenn mir nicht jemand hilft, dann werde ich versinken in dieser dunklen Nacht. Johnny sagt, als es gerade am Anfang war, als sie ganz zum Anfang diese Krankheit oder dieses Problem hatte, wenn Freunde zu ihr kamen, sie ist in christlichen Kreisen aufgewachsen, wenn Freunde zu ihr kamen und gesagt haben, Johnny, komm, sollen wir dir helfen? Sie lag im Bett, komm, wir lesen dir was aus der Bibel vor. Was sollen wir dir vorlesen? Was würde dir helfen? Dann hat Johnny immer eine Stelle gesagt, und zwar Johannes, Sohn von Bethesda. Jesus kommt dorthin. Und er geht nicht an dem Leid von diesem Kranken vorbei, sondern Jesus bleibt stehen und er heilt diesen Mann. Und seine Sehnsucht, das, wonach er sich über 30 Jahre gesehnt hat, diese Quälerei, die er 30 Jahre lang getragen hat, sie wird ihm abgenommen und er ist endlich frei. Er ist endlich frei von dieser Dunkelheit. Und sie, wenn sie diese Geschichte gehört hat, ich glaube, wir können sie gut verstehen, dann hat sie sich genau nach dem gesehnt. Dann hat sie sich gewünscht, dass Jesus auch bei ihr nicht vorbeigeht. Dass Jesus an ihrer Dunkelheit nicht vorbeigeht, sondern dass Jesus sie sieht in ihrer Not und dass er auf ihr Schreien und ihr Flehen hört und dass endlich nach all den Wochen, und dann wurden es Monate und dann wurden es Jahre, dass Jesus endlich stehen bleiben würde und sie Heilung erleben würde wie dieser Gelähmte. Dass Jesus ihr endlich die Schmerzen wegnehmen würde, die jedes andere Gefühl übertünchen in ihrem Leben. Dass Jesus ihren Rücken heilt, dass sie eine normale Frau sein kann, die heiraten kann, die ein Baby bekommen kann, die dieses Baby in der Hand halten kann, die es selber wickeln kann, die, wenn das Baby laufen lernt und hinfällt und weint, hingehen kann und es nehmen kann und trösten kann. Alles, was sie niemals können wird. Wir lernen heute jemanden kennen, der dieses gleiche Schicksal hatte und der aber genau diese Sehnsucht gestillt bekommen hat. Joni Erickson Tada, die hat es nicht gestillt bekommen. Sie ist jetzt, wie ich gesagt habe, über 70 müsste sie sein. Und es sieht so aus, als ob sie so, wie sie ist, in die Herrlichkeit eingehen wird, also sterben wird und erst im Himmel einen neuen Körper bekommen wird. Für die Geschichte, die wir heute uns durcharbeiten wollen, ich werde sie nicht einfach ganz durchlesen, das könnt ihr zu Hause auch machen, sondern die Stelle, die wir lesen werden, ist glaube ich, so für mich die Kernstelle, diese beiden Kernstellen, die wir lesen werden. Ich werde es einfach kurz erzählen, mit eigenen Worten, die Geschichte, damit wir so ein Gefühl bekommen. Und zwar ist das zu einer Zeit, als wir erinnern uns an letztes Mal, es fängt sehr idyllisch an. Es ist eine Zeit, wo die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien eine friedliche Zeit erlebt. Eine wunderschöne Zeit für die Gemeinde. Keine Verfolgung, keiner stirbt für seinen Glauben. Sie blühen auf und sie leben in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und in dieser Zeit macht der Apostel Petrus eine Rundreise durch das Gebiet. Wir wissen nicht, wo er genau überall war, aber es gibt drei Stationen von dieser Rundreise, die sehr, sehr wichtig sind für uns und die zusammengehören. Und die zusammengehören und zwar für ein ganz großes Thema, was jetzt hier aufgemacht wird, und zwar ein uraltes Geheimnis soll gelüftet werden. Gott will etwas lüften, was von Anfang an so geplant war, aber was die Menschen so noch nicht gewusst haben. Also die Definition von Geheimnis ist ja, dass man etwas nicht weiß. Und hier gibt es etwas, was die Leute nicht gewusst haben, was ihnen nicht bewusst war und was Gott jetzt offenbaren will. Und das macht Gott, das will Gott auf dieser Missionsreise des Apostel Petrus machen. Also es war eine Geschäftsreise, die er unternommen hat. Er ist halt unterwegs gewesen als Apostel Jesu Christi für die Gemeinden. Und ich vermute, dass er es so gemacht hat, dass er in die ganzen kleinen Städte und Dörfer immer von Dorf zu Dorf gezogen ist und überall dort, wo Christen waren und wo Christen sich getroffen haben, Anhänger des Weges, wie sie sich damals nannten, oder Jünger Jesu, da hat er die gestärkt. Da hat er ihnen weitergeholfen, hat ihnen Sachen, die sie nicht wussten, erklärt, hat dafür gesorgt, dass sie gesunde, starke Gemeinden sein können, hat ihnen Hilfestellung gegeben. Und die erste Station, von der Lukas uns berichtet, ist Lydda. Die ist sehr klein, die Schrift. Also wenn man da unten rechts, da rechts ist das Tote Meer und dann kommt Jerusalem. Und von da aus muss er wohl gezogen sein und dann nach Lydda gekommen sein. Lydda steht ganz klein dran, da steht der Name Aeneas dran. Und zwar in der ersten Station lernt er Aeneas kennen. Aeneas ist ein gelähmter Mann. Offenbar ist Aeneas einer von den Heiligen in der Gemeinde. Mir gefällt es, dass die Menschen in der Gemeinde dort die Heiligen genannt werden. Also alle die zur Gemeinde gehörten, die werden die Heiligen genannt. Und Aeneas ist einer von diesen Heiligen. Und er ist seit 8 Jahren gelähmt. Er ist ein erwachsener Mann. Das bedeutet, die Lähmung ist erst später in sein Leben gekommen. Er kannte noch ein Leben vor dieser Lähmung. Es war wahrscheinlich ein Unfall oder vielleicht eine Krankheit, die ihm diese Lähmung eingetragen hat. Sowas ist ja heute auch ein schlimmes Los. Wenn jemand von uns heute gelähmt werden würde, das wäre schrecklich. Aber damals war es noch ungleich schwerer, glaube ich, weil wir heute ein soziales System haben, was uns auffängt, und das gab es damals nicht. Und dieser Aeneas ist jetzt schon 8 Jahre in diesem Zustand, gerade als Mann, nicht mehr fähig für seine Familie zu sorgen. Es gibt keine Sozialhilfe, Arbeitsunfähigkeitsversicherung oder ähnliches. Er ist auf die Freigebigkeit von Menschen angewiesen. Er ist darauf angewiesen, dass Leute ihm etwas schenken, was er nicht hat. Und vielleicht, ja, er ist in der Gemeinde und wahrscheinlich hat die Gemeinde ihm geholfen oder hoffentlich. Aber er ist in einer ähnlichen Situation wie die Johnny, von der wir vorhin geredet haben. Und Petrus tut jetzt etwas Erstaunliches. Und das ist das, was wir hier lesen. Das ist die Stelle, die so wichtig ist. Und zwar die Verse 34 und 35 im 9. Kapitel. Petrus sagte zu ihm: Aeneas, Jesus, der Messias, heilt dich jetzt. Steh auf und mach dein Bett selbst. Im selben Augenblick stand Aeneas auf. Alle Bewohner von Lydda und der ganzen Charon-Ebene sahen ihn gesund umherlaufen. Da wandten sie sich dem Herrn zu. Mit einer fast unheimlichen Vollmacht spricht Petrus hier diese Worte. Also ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist, was das bedeutet. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr sowas mitbekommt, dass einer einfach das sagt und dann ist es so? Und dann passiert es? Das ist ja fast unheimlich. Und dann gibt es noch eine Sache, die ganz besonders ist. Und zwar, Petrus macht hier etwas, oder Lukas schildert uns die Situation ganz bewusst in einer bestimmten Art und Weise. Nämlich die Worte, die Petrus benutzt, die sind ganz, ganz stark angelehnt an das, wie Jesus das gemacht hat. Wir haben vorhin das erwähnt von Johannes Kapitel 5, wo Jesus diesen Gelähmten heilt. Und Jesus sagt ihm genau die gleichen Worte. Er sagt: Steh auf, dein Bett selbst. Steht er noch? Also mach das selber. Steh auf und mach das selber. Wir werden später noch sehen, warum das wichtig ist. Aber erstmal die Folge von dem, was da passiert, ist gewaltig. Die Leute, die fangen an, drüber zu reden, die kannten diesen Mann ja alle. Vor allem, wenn jemand gelähmt war, damals musste er betteln. War darauf angewiesen und das macht dich bekannt. Die Leute wissen dann, das ist der steht immer da oder sitzt immer da. Und der ist gelähmt seit diesem und diesem Tag. Es war eine kleine Stadt, da kannte man sich. Also dieser Mann war bekannt und jetzt auf einmal ist dieser Mann, der 8 Jahre lang, wo man gesagt hat, oh Mann, der tut mir leid, Baustellenunfall, weißt du noch, und dann, seitdem kann er nicht mehr laufen, liegt die ganze Zeit nur noch. Und jeder wusste das. Viele konnten sich noch daran erinnern, wie es passiert ist, wieso der so krank gelandet ist. Und auf einmal kann er laufen. Wollt ihr diesen gelähmten Aeneas sehen, der jetzt gehen kann? Dann kommt in die Gemeinde, dort ist er und da ist auch der Petrus, der ihn geheilt hat. Wenn ihr wollt, kommt dorthin. Und die Menschen kommen dorthin, sie wenden sich, so steht es hier, sie wenden sich dem Herrn zu. Das ist etwas Besonderes, was da passiert, was Großes. Aber die Geschichte hört hier nicht auf, sondern Lukas erzählt uns weiter. Und ich habe so das Gefühl, dass eins immer so das andere bedingt. Und zwar geht es dann weiter in der Stadt Joppe. Das ist jetzt die nächste Stadt sozusagen. Da sieht man eine grüne Linie, die zum Mittelmeer führt. Das Mittelmeer ist dieser große blaue Fleck. Links auf dem Bild, nach Joppe. Und in Joppe passiert zur gleichen Zeit Folgendes. Und zwar gibt es dort auch eine Gemeinschaft von Christen, eine Gemeinschaft von Heiligen. Und in dieser Gemeinschaft ist jemand gestorben, nämlich die Tabitha. Tabitha war ein Segen für jede Gemeinde. Eine Frau, die gerne und viel gedient hat. Sie war wahrscheinlich irgendwie so Schneiderin oder Näherin oder sowas. Und ihr Ding, das, was sie so gerne gemacht hat, war, dass sie für bedürftige Leute, für Witwen und für alle armen Leute, dass sie Kleider genäht hat. Und Kleider waren damals etwas sehr Wertvolles. Die Leute hatten nicht wie wir einen vollen Kleiderschrank, sondern man hatte zwei Stücke, die man eigentlich immer getragen hat. Dann vielleicht noch mal was drüber geworfen. Und diese Frau, die hat so wertvolle Sachen gemacht, genäht und gefertigt und hat es den armen Leuten in der Gemeinde, aber auch außerhalb zugänglich gemacht. Und jetzt stirbt diese Frau. Und das war für die Gemeinde wohl, so, wenn man das so liest, ein riesiger Schock. Die Menschen waren geschockt, vor allem die Leute, die von ihr so profitiert haben, die Leute, denen sie so viel Gutes getan hat, die waren geschockt. Und als die Gemeinde nun das erfährt, dass Petrus gerade in der Nähe ist und dass Petrus gerade einen Gelähmten geheilt hat, da sagen sie, das müssen wir nutzen. Und sie nehmen die Tabitha, sie wird aufgebahrt, also die Leiche, und zwei Boten werden losgeschickt, die laufen die Strecke darunter, das sind 10 bis 20 Kilometer, laufen sie dort rüber und drängen Petrus, dass er kommt. Sie sagen, Petrus, du musst kommen. Tabitha ist so wichtig und so wertvoll für uns und wir wollen nicht, dass sie, du musst uns helfen. Und Petrus, der geht dorthin und ich weiß nicht, für mich ist es so, jemanden, der krank ist, gesund zu machen, ist für mich irgendwie nicht so ein besonderes Wunder, weil das können auch irgendwie so Ärzte und so. Also gesund machen ist irgendwie nicht so speziell. Wenn jemand tot ist, da gibt es keinen Weg zurück. Gar keinen. Und jetzt kommt Petrus nach Joppe und im Haus zeigen ihn diese weinenden Heiligen, die aus der Gemeinde, zeigen ihm all das Gute, was Tabitha gemacht hat, und sie sagen: Petrus, du musst etwas tun. Und dann passiert Folgendes: Petrus schickte alle hinaus und dann kniete er nieder und betete. Schließlich wandte er sich zu dem Leichnam und sagte: Tabitha, steh auf. Da öffnete sie die Augen, und als sie Petrus erblickte, setzte sie sich auf, und er fasste sie an der Hand und er half ihr auf die Füße. Und dann rief er die Witwen und die anderen Heiligen herein und gab ihnen Tabitha lebend zurück. Bald wusste ganz Joppe, was geschehen war, und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Petrus spricht diese unglaublichen Worte: Tabitha, steh auf. Tabitha kumi, sagt er. Und Jesus hat genau das Gleiche, genau so gesagt. Jesus hat eine Talitha aufgeweckt. Also, und diese Ähnlichkeit, die ist so, so deutlich. Also Petrus sagt Tabitha kumi und Jesus sagt ein paar Jahre davor, vielleicht nicht mal Jahre davor, sagt er Talitha kumi. Die Ähnlichkeit ist, glaube ich, offensichtlich beabsichtigt, weil es hier wieder genau gleich. Petrus benutzt dieselben Worte wie Jesus. Und ich glaube, dass eine Sache, die deutlich werden soll, ist, dass Petrus wirklich ein wahrer Jünger von Jesus ist. Er ist ein Nachahmer von Jesus. Er macht das, was Jesus angefangen hat. Das führt er zu Ende. Das, wozu Jesus ihn berufen hat, das ist es, was er tut. Und wisst ihr, verständlicherweise spricht sich das rum in der ganzen Stadt. Die Leute wissen alle sofort Bescheid. Die ganze Stadt ist im Aufruhr und alle kommen hin. Und alle, die die Leiche gesehen haben, sagen, die war tot. Die war wahrscheinlich 1-2 Tage tot. Und Petrus hat die auferweckt. Und die Menschen, die kommen in Scharen zur Gemeinde. Und da steht, und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Jetzt mal ehrlich, was würden wir machen, wenn wir so einen Petrus unter uns hätten, oder? Also ich weiß auf jeden Fall Leute, die ich zu ihm bringen würde. Mit all meinen Problemen, mit all meinen körperlichen Gebrechen würde ich kommen und ich würde die alle, die ich kenne, die sowas haben, würde ich zu ihm schleppen. Und der könnte alles in Ordnung bringen. Wenn selbst der Tod vor seiner apostolischen Autorität keine Macht hat, kein Halt, dann ist ja jede Krankheit dazu kein Vergleich. Egal was du hast, das ist ja kein Vergleich zum Tod. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ihr wisst alle auch, was ihr für Gebrechen habt. Petrus müsste es nur sagen, oder? Gerade wenn wir durch das tiefe Tal der Krankheit gehen müssen, dann sehnen wir uns nach einem Wunder. Und das ist so ein bisschen der Punkt, auf den ich hinaus will. Wir sehnen uns nach einem Wunder. Wir sehnen uns danach, dass Jesus nicht an uns vorbeigeht, so wie die Johnny sich danach sehnt, dass Jesus sie heilt. Und irgendwie ist es doch auch verständlich, oder? Ich meine, warum ist sie gelähmt und wir nicht? Warum muss sie es so schlecht haben? Glaubt sie nicht an denselben Jesus, an denselben Gott, an den Petrus glaubt? Ist sie nicht in derselben Gemeinde wie die Gemeinde damals? Ist sie nicht auch eine Heilige? Wieso sollte Gott dieses Wunder nicht tun? Wieso? Er kann es ja tun, oder? Also Gott kann es tun. Wieso sollte er es dann nicht tun? Wir brauchen es so sehr und er liebt uns so sehr. Es tut uns unheimlich weh und er liebt uns doch. Wieso sollte er es dann nicht tun? Wieso sollte er uns in Krankheit leiden lassen? Und so wie Johnny hier am Anfang, erleben wir auch Leid und Schmerz und Dunkelheit und wir wenden uns an Jesus und wir schreien zu ihm um Hilfe und wir sehnen uns danach, dass er uns hilft. Und wenn wir das Zeugnis von der Johnny anschauen, ich finde das ganz interessant, wenn ihr mal die Zeit habt, dass ihr euch das mal, es gibt Bücher auch von ihr und auch ein Zeugnis, wo sie da so ein bisschen erzählt davon. Ich finde das interessant, sie schreibt selber oder sie erzählt, ich habe Gottes Wirken gesehen in anderen Bereichen in meinem Leben. Ich habe gesehen, dass Gott da ist und dass er wirkt. Und ich glaubte der Schrift. und ich glaubte, dass er mich heilen kann. Seit 1976, seit ihrem Unfall, sehnt sie sich nach Heilung. Und das erzählt sie auch in ihrem Zeugnis. Sie sagt, natürlich sehne ich mich nach Heilung. Ich wünsche mir so sehr, dass ich gesund werde. Und ich bete sogar dafür. Und es gibt Heilversprechen in der christlichen Szene. Gerade so Stellen wie hier, und ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gehört habt, aber gerade als ich mich auch vorbereitet habe, bin ich darauf immer wieder gestoßen. Die Leute sagen hier, guck mal, Jesaja 53, Vers 4. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Und die Leute sagen dann, diese Prediger sagen dann, hier, guck mal, wo ist die Krankheit, deine Krankheit? Hat er sie nicht getragen? Der hat sie doch getragen. Oder hier, 1. Petrus, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Die Leute sagen, das ist es, was Jesus wollte. Ja, von Sünden, aber auch Heilung. Das ist das, was Jesus gibt, das sagt man dann so. Und das sind die Versprechen, die es gibt. Ist Gott heute nicht derselbe wie damals? Ist er nicht heute auch ein Gott, der Wunder tut? Wenn wir davon lesen, was Petrus tut, dann passt das doch alles zusammen. Dann sollten wir das doch auch erleben. Und das ist genau das, was viele Menschen auch sagen. Wir müssen das auch erleben. Jesus hat deine Krankheit schon von dir genommen, so sagen sie. Du musst es nur noch im Glauben annehmen und dann wird es Realität, weil es Jesus schon getan hat. Und Johnny, die erzählt dann, wie das bei ihr war. Sie hat sich das so gesehnt danach und dann gab es so ganz berühmte christliche Heiler und Propheten und sie beschreibt, wie sie mit ihrer Schwester dann zu so einem Heilungsgottesdienst fährt. Von einem Menschen, der genau diese Stellen benutzt und sagt, schaut mal, Gott hat alles gemacht. Komm in unseren Gottesdienst und du wirst Heilung erleben. Und Johnny fährt dorthin. Sie beschreibt, wie sie frühzeitig da ist, weil sie will einen guten Platz bekommen. Sie will, da gibt's Heilung. Natürlich will sie vorne dabei sein. Die hat ja sonst nichts in ihrem Leben zu tun. Und sie sitzt dort und dann wird sie in die Rollstuhlsektion gefahren zu den anderen Rollstuhlfahrern und steht dann dort mit denen. Und alle warten voll Spannung, voll Sehnsucht auf Heilung. Immer wieder dieses Versprechen von dieser Heilerin oder dieser Prophetin im Blick. Jesus hat für dich alles schon bezahlt, Jesus hat deine Krankheit getragen und er will, dass du gesund wirst und du musst es glauben und im Glauben annehmen. Gott will, dass keines seiner Kinder in Krankheit und Elend bleibt, sondern er hat sie alle schon rausgeholt. Du musst es nur glauben. Das sind die Versprechen und Joni hat es geglaubt. Das Licht wird gedimmt, sagt sie, die Musik geht an, dann kommt diese Prophetin, ein Scheinwerfer strahlt in die Menge und Johnny sieht auf einmal, wie der Scheinwerfer hinten in den Raum irgendwo geht und auf jemanden strahlt und da passiert was. Und die schauen sich alle an, die mit den Rollstühlen und sagen, da wird jemand geheilt. Sind alle aufgeregt und alle warten, bis die Scheinwerfer auch zu ihnen mal kommen. Aber die Scheinwerfer kommen nie zu ihnen in die Ecke. Egal wie lange sie warten. Sondern da passiert alles Mögliche. Und bevor der Gottesdienst endet, kommen Ordner und fahren sie raus an den Fahrstuhl, damit sie nicht in der Menge sich da durchquetschen müssen. Und sie sagt, und ich stand dort, Nummer 15 von 35 Rollstuhlfahrern. Und sie sagt, und keiner sagt ein Wort. Wir haben alle da gesessen. Das Problem, was ist das Problem? Niemand ist geheilt worden von ihnen. Die saßen alle nur dort, obwohl das Versprechen ja war, Gott will alle heilen. Jesus hat das alles schon gemacht und so, sie müssen es nur annehmen. Was bedeutet das? Was bedeutet das für Johnny? Und das war das, was die Leute ihr dann auch gesagt haben. Manche sagen es nicht, weil die zu höflich sind, aber im Umkehrschluss bedeutet das, wenn Gott will, dass du gesund wirst und du musst es nur glauben und du wirst nicht gesund, dann ist die Antwort ganz einfach. Es gibt nur eine Antwort. Das Problem ist, dass du nicht glaubst. Und das ist das, was sie sich dann vorgeworfen hat am Anfang, die ganze Zeit. Und was Leute ihr vorgeworfen haben. Sie haben gesagt, du bist nur deswegen nicht gesund, weil du nicht glaubst. Und sie hat sich damit gequält und damit gekämpft. An wem liegt es? Und ich lese mal kurz ein Zitat von ihr vor. Sie sagt, so kam ich zu dem Entschluss, dass das Problem bei mir liegen würde. Und sie sagt, sie hat dann weiter nachgedacht. Sie sagt, aber es konnte nicht mein Glaube sein. Ich habe sehr geglaubt. Ich habe Leute angerufen und ich habe ihnen erzählt, ihr werdet mich morgen vor eurer Tür sehen, wie ich über den Bürgersteig renne. Ich habe mich ganz geöffnet und ich glaubte. Ich habe das geglaubt. Und ich wusste, der Fehler kann nicht in meinem Glauben liegen. Ich habe geglaubt. Es muss an was anderem liegen. Und sie sagt dann, es muss an der falschen Sicht der Schrift liegen. Und das ist die andere Möglichkeit. Entweder verspricht Gott uns Heilung und er will uns nicht heilen, oder er verspricht uns Heilung und wir haben nur nicht genug Glauben, deswegen werden wir nicht geheilt. Und dieses alles, sagt sie, das ist alles nur eine Sackgasse, weil sie kommt nach vielem Studieren der Bibel zu dem Schluss, sie sagt, keins von beiden. Ich habe es falsch verstanden, Gott hat mir keine Heilung versprochen. Gott hat mir nicht gesagt, dass er mich heilen wird. Manchmal heilt er und manchmal nicht. Zu manchen Zeiten geschehen große Wunder und dann stehen die Toten wieder auf und zu anderen Zeiten bleiben die Toten liegen. Meine Lieben, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, damit wir nicht eine falsche Sicht von Gott bekommen. Gott lässt seine Kinder, und das ist das, was die Bibel uns lehrt, Gott lässt seine Kinder oft durch das dunkle Tal des Todesschattens gehen. Wir haben den Psalm 23 vor ein paar Monaten gehabt. Gott lässt uns da oft durchgehen. Dieses Tal des Todesschattens hat er bewusst in unser Leben eingebaut und eingeplant. Wir lesen in der Bibel von einem Hiob. Ein Hiob, der, obwohl er an Gottesfurcht und an Glauben unvergleichlich war, Gott selber sagt, so einen wie Hiob gibt. Hiob wird alles weggenommen und Hiob wird mit schrecklicher Krankheit geschlagen. Und er sitzt da und kratzt sich die Haut vom Leib, weil er sich so quält mit seiner Krankheit. Kein Wunderheiler hätte Hiob da rausholen können. Warum nicht? Weil Hiob da drin sein musste. Weil Gott ihn da durchführen musste, wollte. Wir lesen das überall in der Schrift. Unser Weg in die Herrlichkeit geht leider sehr oft durch das Tal des Todesschattens. Das sagt uns nicht nur die Bibel, sondern das sehen wir auch im Leben von vielen hingegebenen, gläubigen Menschen in der Kirchengeschichte. Keineswegs wurden die Leute immer geheilt. Niemals war das so. Ich meine, an irgendwas müssen die ja alle gestorben sein, die ganzen Christen. Sonst würden die alle noch da sein, wenn die alle immer gesund geblieben wären und niemals gestorben wären. Nee, an irgendwas müssen wir irgendwann sterben. Sie alle wurden verherrlicht zu ihrer Zeit. Und heute, und das ist wichtig, dass wir es verstehen, heute bereut keiner von ihnen auch nur eine Sekunde von ihrem Lebensweg. Die bereuen es nicht, wenn sie durch das Tal des Todesschattens gehen mussten an der Hand von Jesus. Wir bereuen nur unsere Sünde, wenn wir im Himmel sind. Aber wir bereuen nicht schwere Zeiten, weil wir wissen, wo sie uns hingeführt haben. Sie wurden alle verherrlicht zu ihrer Zeit. Was bedeutet es jetzt aber? Warum war das damals bei Petrus so? Warum macht Petrus das damals und warum nicht heute? Wisst ihr, bei dem Apostel Petrus und auch beim Apostel Paulus, gerade zu dieser Zeit in der Apostelgeschichte, lesen wir von wunderbaren Sachen. Also bei Apostel Paulus steht hier, Entschuldigung, da ist das Zitat. Ja. In Apostelgeschichte 19 steht über Paulus, und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Das heißt, wenn Paulus sich mit einem Tuch abgewischt hat, dann haben die Leute sich darum gestritten, um dieses Tuch nach Hause zu bringen zu den Kranken. Und haben das auf die gelegt und die wurden wirklich gesund. Warum ist es so, dass das damals passiert ist? Klingt das nicht genauso wie das, was diese Wunderheiler versprechen und dass sie sagen, hier schau, das ist Gemeinde damals und genauso muss Gemeinde heute funktionieren? Warum sollte das, was damals gilt, nicht auch heute gelten? Johnny beschreibt in ihrem Zeugnis einen ganz schweren Moment. Sie sagt, ich habe mich so viel mit der Bibel beschäftigt. Ich habe die Evangelien rauf und runter gelesen, weil ich liebte es so sehr, die Geschichten zu lesen von Jesus, wie er Leute geheilt hat. Es hat mir so viel bedeutet, weil es mir Hoffnung und meine Sehnsucht so berührt hat. Und ich habe das rauf und runter gelesen. Und dann sagt sie, aber ich habe etwas gemerkt. Mit schwerem Herzen Sie hat gesagt, ich habe bemerkt, dass Jesus einen anderen Fokus hat. Jesus hat nach einer anderen Sache gesucht. Jesus wollte nicht kommen, um alle Leute gesund zu machen, sondern Jesus hatte etwas anderes im Blick, etwas viel Größeres. Der Fokus, den Jesus hatte, ging nicht darum, das Leben der Menschen auf der Erde schöner und gemütlicher zu machen, ihnen das leichter zu machen. Das war nicht der Fokus, das hat er gerne getan, weil er Mitleid hatte mit den Menschen. Aber der Fokus, das, was wichtig war, war eine ewige Herrlichkeit, die er für die Menschen erkauft hat. Dafür ist er gekommen, dafür hat er sein Leben gegeben, darauf hat er sich konzentriert und oft ist er weggegangen von einem Ort und die Kranken sind da geblieben und er hat sie da gelassen, krank wie sie waren. Und er hat gesagt, kommt, wir müssen weitergehen, wo nicht so viele Leute sind. Und er hat seine Jünger genommen und ist gegangen. Und sie sagt, ich habe das mit schwerem Herzen gemerkt, es geht Jesus nicht so sehr darum, mich zu heilen. Ich möchte einfach zwei Bibelstellen dazu aufwerfen. Wir haben nicht so viel Zeit, deswegen kann man das vielleicht, ist es ein bisschen kalt. Ich glaube, wenn jemand krank ist, sollte man ihm das nicht einfach nur so vor den Kopf knallen. Aber damit wir verstehen, die Bibel redet, wie die Bibel von Leid redet. Einfach diese zwei Stellen. Lasst die mal auf euch wirken. Da schreibt Paulus hier im Römerbrief, er sagt, denn ich bin sicher, dass die Leiden der jetzigen Zeit, und Leiden ist alles, was uns schwerfällt, alles, was dir dein Leben dunkel und schwer macht, alles, was dir Angst macht, was dich traurig macht, was deine Nöte sind, all das, was du schleppen musst, alles, was du nicht aushältst, wo du nicht weiter weißt, wo du Gott um Hilfe anschreist. Denn ich bin sicher, dass diese Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Paulus sagt, da gibt es etwas, das ist so groß und so wichtig. Dafür, da wartet die ganze Schöpfung drauf. Das ganze Universum wartet auf diesen Tag. Nicht auf den Tag, wo Johnny wieder gehen kann, hier auf dieser Welt, sondern auf den Tag, wo sie einen neuen Leib bekommt in der Gegenwart Jesu. Wo sie dort ankommt, wo sie nie sein dürfte, weil sie eine Sünderin ist. Und das ist es, was Jesus erwirkt und erarbeitet hat und was er ihr schenken will durch dieses Leben. Und dann die zweite Stelle, auch wieder das ähnliche Konzept. Paulus schreibt uns hier im zweiten Korintherbrief, er sagt, deshalb verlieren wir nicht den Mut. Denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Bei euch steht vielleicht, wenn auch der äußere Mensch, wenn unser Körper, wenn der jeden Tag abnimmt, wenn der abbaut, wenn wir von außen Probleme bekommen an unserem Körper, innen drin, der geistliche Mensch, er wird jeden Tag neuer und stärker. Und dann sagt er, denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not, die kleine Last heute, schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Also Jesus sagt, all dein Leiden, was du heute erlebst, all die Dunkelheit, durch die du heute gehst, sie ist ganz direkt verbunden mit einem herrlichen Gewicht, das unvorstellbar viel mehr wiegt als dieses, was du heute erlebst. Und das, was du heute erlebst, der Weg, den du heute gehst, der macht dir dieses hier noch viel herrlicher und größer. Das ist es, wie Paulus sein Leben gesehen hat. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren, die wir nicht darauf schauen, wie geht's uns heute? Haben wir viel Geld? Sind wir reich? Können wir uns alles kaufen, was wir wollen? Haben wir immer die Arbeit, die wir uns wünschen? Sind wir gesund? Sondern wir schauen auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare aber ist ewig. Also das ist die Perspektive, die Gott uns gibt. Die Gott uns gibt auf unser Leben und auf das Leiden, das wir in unserem Leben erleben müssen. Und deswegen, wenn wir das nehmen, dann müssen wir eine Sache daraus lernen. Wir müssen daraus lernen, wie hart diese Wahrheit auch sein mag. Wenn wir Schmerzen haben und wenn es uns wehtut, dann ist Jesus sein Fokus nicht immer, diese Schmerzen wegzunehmen. Das ist etwas, was man einfach so sagen muss aus der Bibel. Das ist es, was wir lernen. es ist mit einem Versprechen verbunden. Jesus sagt, wenn du heute mit mir in diesen Schmerzen bist, ich verspreche dir eine ewige Herrlichkeit. Ich verspreche dir, dass all das, was du heute schmeckst, das wird nicht zu vergleichen sein mit dem, was ich dir für dich vorbereitet habe. Und das ist etwas, das wir nur im Glauben annehmen können. Wir können sagen, Jesus, das gefällt uns nicht, aber dann wird es trotzdem so sein. Es wird trotzdem so sein. Und das Schöne ist, Jesus meint es gut mit uns. Und das Schöne ist, er legt uns nicht mehr auf, als wir tragen können. Und das Schöne ist, er trägt immer mit uns. Und wenn wir nicht weiter können, wird er uns tragen. Er wird uns ans Ziel bringen. Aber gleichzeitig bedeutet es, dass wir diese bittere Pille schlucken müssen. Dass Johnny zum Beispiel diese bittere Pille schlucken muss und sagen muss, und wenn das bedeutet, dann werde ich mein Leben lang diese Schmerzen haben. Jeden Tag werde ich aufwachen und es wird unheimlich wehtun. Für 60 Jahre, für 65, für 70 Jahre. So lange trägt sie das schon. Die Frage ist also, warum macht Gott das damals und warum macht er es nicht heute? Also, wenn wir sagen, Gott, sein Fokus ist nicht, uns immer zu heilen, warum hat er es dann damals gemacht? Also, wozu dann die Wunder damals? Oder andersrum, wenn Gott es damals gemacht hat, warum ist es ihm heute auf einmal nicht wichtig, uns zu heilen und damals war es ihm wichtig, die Leute zu heilen? Mochte er die lieber oder was war es? Und diese Frage müssen wir beantworten für uns. Also, wir müssen darauf eine Antwort finden. Weil sonst haben die Leute ja recht, die sagen, hey, in der Bibel heilt Gott, also heilt er auch heute. Was ist es, was wir darauf, wenn wir von der Bibel her kommen, was sagen wir dann? Wie antworten wir darauf? Wie erklären wir uns das selber? Weil wir müssen ja selber eine Erklärung haben. Wir lesen hier, dass Jesus das alles macht, aber wo ist es heute? Wisst ihr, warum genau diese Wunder und warum genau zu dieser Zeit? Und damit wir das verstehen, habe ich so eine kleine Übersicht vorbereitet. Und zwar, wenn wir uns die Gemeinde anschauen, dann passiert in der Apostelgeschichte voll etwas ganz Besonderes. Und zwar, die Gemeinde wird geboren. Und wir haben ja zum Beispiel das Pfingstfest, da wird die Gemeinde geboren, so sagen wir das hier immer. Das ist der Geburtstag der Gemeinde, der jetzt dann bald kommt. Und wenn wir uns die Apostelgeschichte anschauen, und ich glaube, Dani hat es in der Einführung auch so ähnlich gemacht, dann könnten wir das so sagen, die Apostelgeschichte ist nicht ein Pfingstfest, sondern es sind mehrere Pfingstfeste, die nacheinander kommen. Und zwar haben wir ganz am Anfang im Kapitel 2 das Pfingstfest, das wir feiern. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Das ist damals passiert und wir haben eine Gemeinde. Gott hat sein Volk in die Gemeinde Jesu überführt und hat gesagt, ihr seid jetzt der Leib Jesu. Der Heilige Geist ist auf sie gekommen und sie gehörten jetzt zusammen. Sie waren jetzt Gemeinde. Sie waren die Gemeinde Jesu. Aber so ist es nicht geblieben. Dann gehen wir weiter und kommen ins Kapitel 8. Und auf einmal haben wir da nicht nur die Juden, die Teil der Gemeinde werden, also die Gemeinde Jesu bilden, sondern dazu kommen auf einmal Samariter. Und damit haben die Juden sich schwer getan. Also die Gemeinde in Jerusalem hat sich so ein bisschen schwer getan. Die haben gehört davon, dass die sich da alle bekehrt haben, dass die jetzt alle gläubig sind an Jesus, aber die haben irgendwie gedacht, nee, da müssen wir gucken, was da los ist. Und sie schicken Petrus und Johannes dorthin. Petrus und Johannes sollen überprüfen, können die Samariter sowas überhaupt? Dürfen die in unserer Gemeinde sein? Die Gemeinde Jesu ist was Besonderes. Da kann nicht jeder rein. Dürfen die Samariter da rein? Man hat die Samariter ja gehasst. Die Juden haben sie gehasst. Lesen wir immer wieder in den Evangelien. Und jetzt kommen Petrus und Johannes dorthin, sie legen ihnen die Hände auf, im Kapitel 8, Vers 17, und nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Und Petrus und Johannes sagen, eindeutig, Gott hat sie eindeutig in die Gemeinde Jesu gerufen, obwohl sie Samariter sind. Stellt euch vor, die sind jetzt auch Gemeinde. Und dann kommt, und das ist das, was jetzt Gott vorbereitet, im 9. Kapitel am Ende und dann im 10. Kapitel vor allem. Dann passiert etwas und das ist ein echter Bruch in der Vorstellung von jedem Menschen, der damals gelebt hat. Das konnten die sich absolut nicht vorstellen. Und das Interessante ist, dass die Samariter in die Gemeinde kommen. Das war fragwürdig, Aber das haben die akzeptiert, weil die Samariter waren sowas wie in ihren Augen wie schlechte Juden. Die Samariter haben an die fünf Bücher Mose geglaubt, die Samariter haben sich beschneiden lassen. Also das waren schon irgendwie Juden, aber schlechte halt. Und dann, ja, ist okay, meint die Zöllner können auch in die Gemeinde, die Samariter wahrscheinlich auch. Aber jetzt kommt etwas und da kommen Heiden. Heiden, die nichts mit Gottes Volk zu tun haben. Die nichts mit dem Alten Testament zu tun haben. Die keine Ahnung haben, wer Mose ist. Die noch niemals versucht haben, das Gesetz Mose zu halten. Die haben überhaupt gar nicht versucht, Gott zu gefallen. Ihr Leben lang, die haben sich nicht beschneiden lassen. Die waren fern von Gott. Und im Kapitel 10 passiert das. Die kommen in die Gemeinde und wir merken, das wird über Kapitel, wird die Gemeinde sich streiten über genau dieses Thema. Sind die überhaupt in der Gemeinde? Dürfen die in der Gemeinde Jesu sein? Müssen die sich nicht vielleicht vorher ändern? Müssen die nicht vorher Juden werden, dann in die Gemeinde und so? Und es gibt einen riesigen Streitpunkt. Es gibt einen riesigen Unterschied. Da gibt es etwas, was passieren muss. Jesus baut seine Gemeinde und er baut sie. Und für uns ist das irgendwie so normal. Er baut sie aus allen Völkern dieser Erde. Alle baut Jesus in seine Gemeinde ein. Aber das war nicht so normal für die Leute damals. Jesus hat sie, wie ein guter Lehrer, führt Jesus sie dort langsam heran. Und der erste Schritt, den Jesus macht, bereitet Jesus den vor, der die Heiden in die Gemeinde holen soll. Und Petrus ist genau dieser. Er muss das tun. Gott stellt ihn in diese Position, diese strategisch wichtige Position, dass die Gemeinde diese Menschen jetzt akzeptiert. Der Mensch, der das tun muss, der die Heiden in die Gemeinde bringen soll, der muss zuverlässig sein. Er muss ganz eindeutig von Gott geschickt worden sein. Es muss unwiderlegbar bewiesen sein, dass der wirklich im Auftrag Jesu handelt, weil er macht etwas, was die Gemeinde sich nicht vorstellen konnte. Petrus, die Gemeinde würde kein geringeres Zeugnis akzeptieren. Und so, und das ist das, was ich glaube, warum Petrus und warum auch die Apostel insgesamt, dann Paulus, warum Gott mit solchen großen Zeichen und Wundern sie gesegnet hat. Einfach um zu zeigen, die sind wirklich in meinem Namen unterwegs und die machen Sachen, die ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Die stellen sich hin und da ist jemand tot und die sagen und er steht auf und die benutzen meine Worte, so wie ich das gesagt habe. Genauso wie ich machen die das und es passiert. Und sie machen es so, wie die Propheten im Alten Testament das gemacht haben. Schaut mal, Paulus gibt eine Erklärung, die so ein bisschen dieses Konzept auch uns zeigt. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth und die Gemeinde in Korinth, die hat ein Problem mit Paulus. Die fanden ihn nicht so toll. Die haben gesagt, der ist gar kein richtiger Apostel. Und er sagt, ich bin töricht geworden in meinem Rühmen, aber ihr habt mich gezwungen. Ich sollte von euch empfohlen werden, da ich den bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe, wenn ich auch nichts bin. Also er sagt, ihr sagt, ich bin kein richtiger Apostel wie die anderen. Aber er sagt, ich bin genau wie die ein Apostel, weil, und jetzt zeigt er, wie macht er das fest, dass er ein Apostel ist? Er sagt, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden, in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Paulus sagt, ihr wisst, dass ich ein Apostel bin. Warum? Weil ich es euch bewiesen habe. Ich habe riesige Wunder getan. Gott hat durch mich riesige Wunder getan. Und das ist der Beweis, dass ich ein Apostel bin. Wenn jemand ein Apostel ist, dann musste er das so beweisen offensichtlich. Oder dann war das sozusagen ein Zeichen. Und jetzt, und für mich ist das ein großes Argument, warum ich sage, dass das heute in der Form nicht mehr passiert. Weil wir heute keine Apostel mehr haben, so wie die 12 Apostel oder wie Paulus. Damals waren Wunder nicht an der Tagesordnung. Diese Zeichen und Wunder waren ja was Besonderes von den Aposteln. Das hat also nicht jeder so gehabt wie die. Und wenn es keine Apostel mehr gibt, dann sind alle nur noch normale Christen, die eben nicht von den Zeichen und Wundern eines Apostels begleitet werden. Und wisst ihr, Gott hat immer schon so gearbeitet. Wenn wir dann die Bibel durchschauen, wir denken immer, wenn wir die Bibel lesen, dass die ganze Zeit in der Bibel, dass da die ganze Zeit immer solche Leute sind und da passieren die ganze Zeit Wunder und so. Aber wenn wir die Bibel mal aufmerksam lesen und dann uns mal, macht euch mal Gedanken, schaut mal, wo solche Wunder und so passieren. Das ist es gibt immer nur besondere Zeiten und besondere Leute. Und die, da sind viele Wunder und viele Zeichen mit verknüpft. Und dann kommt wieder lange nichts. Schaut mal zum Beispiel als erstes Mose. Davor eigentlich nicht wirklich. Also nicht wirklich viele Zeichen. Ich meine, Josef sieht bestimmte Dinge, aber es passiert nicht irgendwie so am laufenden Band, sondern da sind einige Sachen, die er sieht. Aber bei Mose, da kommen wirklich viele Zeichen und Wunder. Aber warum? Mose, wir haben das vor kurzem gehabt, Mose spricht zu Gott und sagt, mein Volk wird mir nicht glauben, wenn ich zu denen komme. Die werden sagen, Gott hat dich nicht geschickt. Gott, du kannst mich nicht schicken. Und was sagt Gott zu ihm? Gott sagt zu ihm, doch, und du sollst ihnen ein Zeichen geben. Du sollst ihnen das und das machen und dann werden sie dir glauben. Ich beweise es nämlich. Ich zeige es mit diesen Zeichen. Mose tut das und er liefert uns große Teile des Alten Testaments. Gott schreibt durch ihn das, bestätigt und beglaubigt durch Wunder und Zeichen. Und dann kommt erstmal lange nichts. Einzelne Wunder verteilt über Jahrhunderte. Und dann kommt wieder eine Zeit der großen Wunder von Leuten, wo wirklich auch mit Wunder, mit großen Wundern verknüpft sind. Vor allem zum Beispiel Elia und Elisa. Die machen viele Wunder. Sogar Tote werden stehen auf und so. Aber die beiden haben eine harte Botschaft für Gottes Volk. Sie sollen das Volk zurückrufen. Sie sind sozusagen Gottes Beweis. Sogar mein letztes Mittel funktioniert nicht. Ich schicke euch Leute und die machen sogar Wunder und ihr werdet trotzdem nicht auf sie hören. Mit aller Macht ruft er sein Volk zurück, durch große Zeichen und Wunder bestätigt. Aber das Volk lässt sich durch nichts zur Umkehr bewegen. Die Zeichen und Wunder hören damit wieder für lange Jahrhunderte auf. Und dann, wenn wir das lesen, Esra, Nehemia, Esther, all diese Dinge, das sind gläubige Menschen, die viel mit Gott erleben. Aber das ist nicht so, dass die da großartig die ganze Zeit Wunder und Zeichen haben und dass da die ganze Zeit die Toten auferstehen und die Lahmen wieder laufen. Erst mit dem Neuen Testament, der Wechsel der Zeiten, da kommt Jesus dann natürlich und die Zeit der Apostel und Propheten, die durch das, auf deren Zeugnis Christus seine Gemeinde baut, beglaubigt durch Zeichen und Wunder, die ändern dann den Kurs. Und die bringen das Neue herein und die schreiben uns das Neue Testament. Beglaubigt durch Zeichen und Wunder ändern sie den Kurs der Gemeinde und sie geben uns wie Mose die Heilige Schrift. Und das ist es, was ich glaube, was hier passiert. Warum dieses Ganze so passiert? Die Gemeinde muss umdenken und damit sie das kann, muss Gott sich beweisen. Und hier macht er das. Er bereitet dieses Umdenken vor in der Person von Petrus. Genau. Ich hoffe, dass, wenn ihr das anders seht, können wir gerne drüber reden. Also ich weiß, dass es da verschiedene Sichtweisen gibt auf dieses Thema. Aber ich glaube, dass das so biblisch ist, wenn man das so sieht. Es ist vielleicht nicht so schön für uns, gerade wenn wir krank sind und Hilfe und Heilung suchen. Ich möchte nur eins noch deutlich machen am Ende. Mir geht es nicht darum, dass ich sage, Gott heilt nicht. Wir haben heute ein riesiges Privileg. Wir können zu Gott kommen und wir können ihn bitten. Und er tut es. Auf unser Bitten hin hat er gesagt, dass er auf uns hört. Und er tut es. Er heilt auch. Aber wir haben kein Versprechen mehr. Und wir haben auch nicht mehr die Vollmacht der Apostel hier, dass wir so etwas tun können. Wir dürfen uns ihm anvertrauen. Und wenn er es für gut hält, wird er es tun, wenn wir ihn bitten. Ich würde euch bitten, dass ihr aufsteht und dann beten wir noch. Ich bete und dann nachkommt die. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du zu uns gekommen bist. Herr Jesus, uns, wenn wir davon lesen, wie du Menschen heilst und wie du so freundlich warst und wie du nicht vorbeigegangen bist am Leid der Menschen, dann sehnen wir uns danach, dass du an unserem Leid auch nicht vorbeigehst. Und manchmal haben wir den Eindruck, dass du an uns vorbeigehst. Und ich bitte dich, dass du uns da hilfst, dass du uns die Augen öffnest, im Glauben auf dich zu schauen und im Glauben deine Herrlichkeit zu sehen. Herr, wir brauchen das. Wenn wir nur die Dunkelheit hier sehen, dann werden wir mutlos und können nicht mehr weitergehen. Du musst uns zeigen, was du für uns vorbereitet hast. Du musst uns unsere Augen öffnen und du musst uns eine Hoffnung geben. Und darum bitte ich dich für all die, die leiden und die es schwer haben, dass du ihnen diese Augen öffnest für die Herrlichkeit, auf die ganze Schöpfung wartet. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du bei uns bist. Ich danke dir dafür, dass wir Teil der Gemeinde sein dürfen. dass wir, die wir nicht dein Volk waren, jetzt dein Volk sind. Danke dir dafür. Ich bitte dich, dass du uns segnest und dass du uns die Augen öffnest für dieses große Wunder und für dieses Privileg und dass wir glücklich sind darüber. Segne uns. Amen.